Sie hören den Kurier.
Da wurde ich in der Früh angerufen, dass auf der A2 unterhalb einer Autobahnbrücke eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden worden wäre und dass man von einem Fremdverschulden ausgeht.
Wir nehmen von diesen Personen, also den unbekannten Toten, entnehmen wir verschiedene Gewebe, die uns etwas erzählen über die ganze Lebenszeit der Person.
Wichtig ist für uns natürlich, was steht im Zusammenhang mit dieser unbekannten Frauenleiche? Haben wir Spuren vom Täter? Haben wir mehr Spuren vom bisher unbekannten Opfer?
Diese Geschichte war eine der intensivsten Geschichten, die ich auf Jahre gezogen habe. Und es ist nichts weitergekommen.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu einem Fall, der im Jahr 2005 Schlagzeilen gemacht hat und bei dem sehr lange nicht klar gewesen ist, wer das Opfer eigentlich ist. Es ist ein Fall, der uns grausame Brutalität zeigen wird und der erneut die Schwierigkeit aufzeigt, wenn über Landesgrenzen hinaus ermittelt wird. Dieser Fall zeigt aber auch, was ermittlungstechnisch damals, 2005, schon alles möglich gewesen ist. Recherchiert hat diese Geschichte einmal mehr unsere Reporterin Yvonne Wiedler, die ich jetzt auch hier im Podcast-Studio begrüßen darf. Hallo Yvonne.
Hallo Stefan.
Yvonne, erzähl doch einmal, worum geht's jetzt eigentlich bei diesem Fall?
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, blicken wir zurück ins Jahr 2005 und zwar in die Steiermark. Es ist Sonntag, der 9. Jänner, ein kalter Vormittag. Zwei Gendarmen sind auf der Südautobahn A2 unterwegs. Damals waren Gendarmerie und Polizei in Österreich noch nicht zusammengelegt. Die beiden Beamten stellen dort ihren Dienstwagen auf einem Pannenstreifen in Pirka bei Graz ab. Dort ist eine Autobahnbrücke und sie wollen darunter Radarmessungen vornehmen. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Einer der Beamten verschwindet ein Stück nach hinten, etwas weiter weg von der Autobahn. Dort ist circa nach 20 Metern ein Gebüsch. Er muss nämlich kurz austreten. Und dabei macht er einen grausamen Fund. Plötzlich steht er vor einer furchtbar zugerichteten Leiche. Er sieht schnell, dass es sich um eine Frau handelt. Die Tote ist halbnackt, sie trägt einen roten Strickpullover. Ihr Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der Frau fehlt außerdem ein Ohr.
Das muss so schrecklich gewesen sein, auch für die Beamten. Ich meine, das sind Bilder, die bekommst du ja nie wieder aus dem Kopf, stelle ich mir vor. Alleine das fehlende Ohr, das erinnert ja echt an die Mafia. Und auch der Ort, wo er die Leiche gefunden hat, ich meine, das ist jetzt echt keine Stelle, wo sich üblicherweise viele Menschen aufhalten, aber auch nicht sehr gut versteckt. Yvonne, hast du dir diese Stelle eigentlich angeschaut?
Ja, ich bin gemeinsam mit unserer Videoreporterin Alexandra Dieri in die Steiermark gefahren. Zuerst wollten wir uns eben diese Stelle unter dieser Autobahnbrücke genau anschauen. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum gerade dort. Wir sind nur kurz dort stehen geblieben und es ist wirklich so, einerseits rasen dort die Autos vorbei, auf der anderen Seite bleiben aber auch nicht viele bewusst jetzt dort stehen, weil es gibt eigentlich keinen Grund dafür, so direkt neben der Autobahn. Das ist jetzt nicht der netteste Flecken grün, um Zeit zu verbringen, sage ich mal. Außer es muss sich eben mal ein Gendarm kurz vor der Radarmessung dort hinter dem Gebüsch erleichtern.
Warst du da schon mal in der Gegend?
Nein, ich auch nicht.
Ah, da schon. Sind wir gleich da. Eine Minute.
Dann sind wir also gleich weitergefahren und haben Anton Kiesel getroffen. Er ist heute schon im Ruhestand, aber im Jahr 2005 war er der Leiter der Mordgruppe in der Steiermark. Er erinnert sich für uns an den Jännertag, als sein Telefon geläutet hat, zurück.
Da wurde ich in der Früh angerufen, dass auf der A2 unterhalb einer Autobahnbrücke eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden worden wäre und dass man von einem Fremdverschulden ausgeht. Nach dieser Information bin ich natürlich mit meinem Team ausgerückt und wir haben an Ort und Stelle einen Lokalaugenschein durchgeführt. Und es hat sich sofort herausgestellt, dass es sich hierbei nur um einen Mord handeln kann. Wie gesagt, wurde unter dieser Autobahnbrücke eine weibliche Leiche aufgefunden. Sie war teilweise entkleidet und fast bis zur Unkenntlichkeit durch Anzünden entstellt. Wir haben natürlich dann mit der notwendigen Tatortarbeit begonnen und haben versucht, die Identität der bisher unbekannten Frauenleiche zu eruieren.
Anton Kiesel wird in seinem Umfeld auch gerne Toni genannt. Er ist groß, schlank, hat stechend blaue Augen, trägt gerne eine schwarze Lederjacke und hat rabenschwarze Haare, die im Nacken etwas länger sind.
Ja, der Toni Kiesel, der Name ist mir auch schon öfter untergekommen in der Vergangenheit. Das ist ein ziemlich bekannter Mann bei der Polizei in der Steiermark.
Ja, absolut. Und er ist vor allem auch sehr engagiert gewesen. Und das merkt man ihm auch heute noch an, selbst wenn er im Ruhestand ist.
Diese Auffindungsweise der Leiche war natürlich schon etwas Besonderes. Aufgrund der Tatsache, dass Manipulationen an der Leiche durchgeführt wurden. Das heißt, es wurde an der Leiche ein Ohr abgeschnitten, also glatträndig durchtrennt. Wahrscheinlich wurde das Ohr vom Täter als Trophäe mitgenommen.
Dass es sich um eine Frau handelt, habe man trotz des verkohlten Zustandes sofort erkannt, sagt Kiesel. Und bezüglich des Ohrs, die Gerichtsmedizin stellt später fest, dass es erst nach dem Verbrennen abgeschnitten und mitgenommen wurde. Also kann die Vermutung, dass es eine Art Trophäe war, durchaus stimmen.
Man hat natürlich auch ungefähr das Alter schätzen können. Es war eine sehr sportliche, sehr hübsche Frau. Wie gesagt, also der Unterkörper war entblößt. Der Oberkörper war mit BH und roten Pullover versehen. Natürlich wies der rote Pullover auch Brandspuren auf.
Also sie war jetzt eigentlich im Gesicht durch die Verbrennungen nicht mehr zu erkennen, aber dass das eine hübsche Frau gewesen sein muss, das ist ihm schon aufgefallen?
Ja, das bezieht er wohl, sag ich mal, auf den Gesamteindruck, den die Frau gemacht hat.
Ja, und dann scheint ihm auch wirklich schnell klar gewesen zu sein, dass das Ganze ein Mord gewesen sein muss.
Absolut. Sie wurde mit Brandbeschleuniger übergossen und dann angezündet. Aber das war nicht die Todesursache.
Wobei man feststellen muss, dass der Auffindungsort nicht gleichzeitig Tatort war, was bedeutet, dass die Leiche abgelegt wurde und zumindest 24 bis 36 Stunden vor Auffindung ermordet worden sein musste.
Das heißt, verbrannt wurde sie dort unter der Autobahnbrücke, aber das eigentliche Tötungsdelikt wurde woanders durchgeführt.
Ja genau, und das so 24 bis 36 Stunden davor. Das bedeutet also, dass der Täter mindestens einen Tag lang mit der Leiche unterwegs gewesen sein muss oder sie irgendwo versteckt hat, bevor er sie dann bei der Autobahn abgelegt hat.
Ja, und er ist extrem brutal vorgegangen.
Man geht von einem massiven Angriff gegen den Schädel vor. Also es war ein Bärstungsbruch und so weiter. Dann verliert man natürlich eine große Menge Blut und so weiter. Und das war ganz klar, dass der Auffindungsort nicht der Tatort war. Und man konnte von der Liegeader auch davon ausgehen, dass die Leiche mit einem Fahrzeug transportiert worden sein muss.
Ja, ich verstehe, weil sie bei der schweren tödlichen Kopfverletzung sehr viel Blut verloren hat und am Auffindungsort dort kein Blut zu finden gewesen ist, geht man also davon aus, dass der Tatort selbst irgendwo anders gewesen sein muss.
Ganz genau. Und die Art, wie sie dort gelegen ist, lässt die Ermittler vermuten, dass sie hingelegt wurde. Darauf wollte Kiesel nicht näher eingehen, aber offenbar war es eine Position, die nur diesen Schluss zulässt.
Ja, und Kiesel erwähnt ja auch, dass die Frau unter anderem einen Berstungsbruch gehabt hat. Sag mir, Yvonne, was ist das eigentlich, so ein Berstungsbruch?
Ein Berstungsbruch ist ein komplizierter Schädelbasisbruch, bei dem starke Kräfte auf den Schädel einwirken. Man unterscheidet grundsätzlich den Biegungsbruch und den Berstungsbruch. Mhm. Und der Biegungsbruch zählt zu den direkten Brüchen. Das heißt, er entsteht durch geformte Gewalt an der Stelle der Einwirkung am Kopf. Da Da kann man dann oft Rückschlüsse auf die Tatwaffe ziehen. Und der Berstungsbruch, der zählt zu den indirekten Brüchen. Die entstehen eher durch flächige Gewalteinwirkung auf den Schädel. Und der wird dann auch in seiner Gesamtheit verformt dadurch.
Das könnte dann also zum Beispiel von einem festen Stoß gegen eine Wand kommen, oder? Also wenn man jemanden nimmt und ganz, ganz kräftig stößt, zum Beispiel.
Ja, genau, das kann sein. Und Kiesel sagt, sie hätte mehrere schwere Verletzungen am Kopf gehabt. Also auch vehemente Schläge sind festgestellt worden.
Das habe ich mich ja echt schon oft gefragt, Yvonne, wie die Rechtsmedizin eigentlich zum Beispiel eine Kopfverletzung einordnen kann. Also ob das jetzt zum Beispiel ein Unfall gewesen ist oder eine Gewalttat.
Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Es gibt da unterschiedliche Vorgehensweisen, aber im Grunde zwei Regeln, nach denen gearbeitet wird. Bei Kopfverletzungen können mit Hilfe der sogenannten Hutkrempenregel und der Puppe-Regel Informationen über den Hergang gewonnen werden. Also die Hutkrempenregel, da denkt man sich tatsächlich, der Name verrät es, eine Hutkrempe dazu, eine gedachte Linie in der Höhe des größten Kopfumfangs. Und Verletzungen, die oberhalb dieser Linie zu verorten sind, sollen eher schlagbedingt sein. Und Verletzungen, die unterhalb der Linie sind, die lassen eher auf einen Sturz schließen. Und die Puppe-Regel besagt, dass bei zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Frakturen des Schädels die Linie der zeitlich jüngeren Fraktur an der schon vorher bestehenden Frakturlinie endet. Das heißt, die Frakturlinien überkreuzen sich demnach nie.
Verstehe ich dich jetzt richtig? Bei der Puppe-Regel, da geht es also um die zeitliche Abfolge von bestehenden Schädelfrakturen.
Genau.
Und bei der Hutkrempenregel, da geht's darum, ist das ein Unfall gewesen oder eher wahrscheinlich eine Gewalttat?
Genau, ja, richtig.
Und der Charakter von Knochenfrakturen, der gibt Hinweise auf das Tatwerkzeug.
Genau.
Okay. Wir haben vorher noch was gehört, nämlich, dass die unbekannte Tote nur einen BH und einen Pullover angehabt hat. Das heißt also, der Unterkörper, der war entkleidet. Yvonne, lässt das vielleicht zusätzlich auch auf ein Sexualdelikt schließen?
Ja, das hat man zuerst gedacht, berechtigte Frage. Die Gerichtsmedizin hat das aber später ausgeschlossen. Und für Kiesel und sein Team heißt es also nun Spuren suchen.
Wir haben natürlich den Spezialisten, eine eigene Tatortgruppe, die versucht natürlich alle Spuren am Tatort, sind sie auch noch so klein, mikro- und makrobiologisch zu untersuchen, zu sichern. Und diese ganzen Gegenstände werden dann einer kriminaltechnischen Untersuchung durchgeführt. Wichtig ist für uns natürlich, was steht im Zusammenhang mit dieser unbekannten Frauenleiche, was steht im Zusammenhang mit diesem Objekt, wurde etwas vom Täter verloren, haben wir Spuren vom Täter, haben wir mehr Spuren vom bisher unbekannten Opfer, gibt es Reifenspuren, gibt es irgendwelche anderen Spuren, die auf die Täterschaft hinweisen.
Was war jetzt so die erste wichtige Spur, die Sie finden konnten oder die relevantesten Spuren, die Sie finden konnten?
Die wichtigsten Spuren waren natürlich die Spuren selbst an der Leiche. Nicht? Man hat natürlich versucht, durch genaue Tatortarbeit die Spuren am Körper der Leiche zu sichern. Man versuchte natürlich, Rückstände am Pullover festzustellen. Man versuchte natürlich, die Fingerabdrücke dieser Frauenleiche zu bekommen. Man versuchte natürlich, die Leiche genau zu bestimmen, dem Alter nach, dem Gewicht nach, dem Aussehen nach, um sie mit unserer Fahndungskartei national und international zu vergleichen.
Nach dem Aussehen zu gehen, war ja nur begrenzt möglich, da ihr Gesicht verbrannt wurde. Aber man hatte das Glück, dass es möglich war, einen vollständigen Fingerabdruck zu bekommen, obwohl die Frau verbrannt ist.
Das Wichtigste ist natürlich bei diesen Mordermittlungen, man fängt immer im Bereich des Opfers an. Ne? Es besteht zu 99% immer eine starke Täter-Opfer-Beziehung. Man nennt das Viktimologie, also die Lehre vom Opfer. Wir haben daher ein Problem gehabt, da wir die Identität dieser Frauenleiche nicht feststellen konnten. Wir mussten jetzt einmal alles unternehmen, damit wir diese Frau identifizieren können. Was haben wir gemacht? Wir haben Fingerabdrücke gemacht, wir haben das verglichen. In Österreich war keine entsprechende Abhängigkeit gegeben. Der nächste Schritt war natürlich, den ganzen europäischen Raum dazu machen. Und dann sind wir Interpol-mäßig auch in den Raum 3 gegangen, also auf der ganzen Welt. Ich war bei internationalen Tagungen, auch in Bremen zum Beispiel, habe dort mit verschiedenen Kollegen gesprochen und da nochmals alles weitergegeben. Die haben mir versichert, sie werden das auch in ihren Ländern nochmals betreiben.
Es wird damals also sehr intensiv versucht, die Identität der Frau zu klären. Auch international setzt man Schritte, man geht auch zu Aktenzeichen XY. Es gibt zahlreiche Berichte in den Medien. So trudeln natürlich auch etliche Hinweise ein, aber keiner, der zur Identitätsklärung der Frau maßgeblich beitragen kann. Und dann wenden sich die Ermittler an die deutsche Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen. Sie hat damals im Jahr 2005 an der Universität Freiburg unterrichtet und hat Gesichtsrekonstruktionen durchgeführt. Mittlerweile ist sie im Ruhestand, daher konnte ich leider nicht mehr mit ihr sprechen, aber ich habe ein Bild der von ihr durchgeführten Gesichtsrekonstruktion gefunden und das habe ich auch mitgebracht. So schaut das aus.
Okay, so soll die Tote also ausgeschaut haben. Also, was ich da sehe, ist ein ovales bis breites Gesicht. Dann hat sie recht schmale Lippen, eine ziemlich kleine Nase, eher auffällig weit auseinanderstehende Augen, eine hohe Stirn, ziemlich markante Wangenknochen. Ne? Ich finde, sie hat ein bisschen was von der jungen Meryl Streep.
Stimmt, ja.
Yvonne, wie verfährt diese Anthropologin jetzt eigentlich genau, um sowas zu rekonstruieren? Ich meine, es gibt ja viele Experten, die so etwas machen. Es gibt aber auch viele, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, weil sich dann oft herausstellt, dass das mit dem Original sehr wenig zu tun gehabt hat. Gerade die Weichteile sind ja eine echte Herausforderung zum Zeichnen.
Ja, absolut, hast du recht. Wittwer-Backofen hat damals mit einem völlig neuen computerbasierten Verfahren gearbeitet. Aha. Sie nannte das Gesichtsrekonstruktion über Computersuperpositionen. Was hat sie da gemacht? Sie hat sich einer Datenbank mit 1100 Bildern bedient. Darin waren Menschen ganz verschiedener Ethnien gespeichert und aus denen bastelt sie das neue Gesicht der entstellten Leiche. Entscheidend für das Resultat ist aber die Vorarbeit.
Ja, und was wird da im Vorfeld gemacht?
Zunächst wird anhand vom Zahnzement das Alter der Leiche bestimmt. Dann nimmt sie ca. 80 Maße am Schädel, also Strecken, Bögen, Winkel. Und bei der Rekonstruktion orientiert sie sich an allgemeinen Erkenntnissen. Das heißt zum Beispiel, die Mundwinkel liegen auf der Höhe der Eckzähne. Die Neigung des knöchernen Nasenbodens gibt Auskunft über Stups, Knubbel oder Hackennase. Und die Position und Größe des Riechorgans gibt wiederum Auskunft über die Lage der Ohren. Und so bastelt sie sich quasi ihr Gesicht zusammen.
Das ist echt spannend, wie sie das macht. Aber wie nahe kann sie da einem echten Bild jetzt wirklich kommen?
Also Wittwer-Backofen hat einmal in einem Interview gesagt, dass das Phantombild nicht dem direkten Vergleich mit einem Passbild dient. Also grundsätzlich. Es geht vielmehr darum, das kurze Hinschauen, etwa bei einer Fernsehfahndung. Ja. Also sie meint, man konzentriert sich dann auf das Wesentliche des Gesichts. Wir würden ja auch nach 20 Jahren einen Bekannten wiedererkennen, obwohl er gealtert ist und obwohl er vielleicht Bart und Brille jetzt trägt. Und wenn das fertige Bild am Computer, das sie rekonstruiert hat, zu 70% dem Original entspricht, dann, sagt sie, ist sie mehr als zufrieden.
Ja, okay, alles schön und gut, aber hat Wittwer-Backofen damit eigentlich jemals auch Erfolg gehabt mit ihren Gesichtsrekonstruktionen?
Das wollte ich auch wissen und deswegen habe ich dazu ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich auch einiges gefunden. Ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus dem Jahr 2001. Im Frankfurter Niederpark wurden zwei tote Männer gefunden, die in ihren Schlafsäcken gelegen sind und sie waren zu diesem Zeitpunkt offenbar schon ein Jahr lang tot. Ihre Schädel waren am Stirnbein zertrümmert und einige Knochen durch Tierfraß schon zerstört oder verschleppt. Und lange haben die Ermittler gerätselt, wer die Männer sein könnten, bis Wittwer-Backofen mit ihrem Spezialverfahren Gesichtsbilder der Unbekannten angefertigt hat. Und der Erfolg kam dann tatsächlich schon nach 2 Wochen. Die Toten wurden wiedererkannt. Es waren 2 24-jährige Informatiker aus Georgien, die hatten in Deutschland Arbeit gesucht und waren ermordet aufgefunden worden.
An den Fall kann ich mich sogar erinnern. Die beiden sind ziemlich voller Erwartungen damals, wie so viele nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben anzufangen. An was ich mich aber jetzt überhaupt nicht erinnern kann, hat man damals den Täter oder die Täter überhaupt gefunden?
Ja, hat man. Und das war ebenfalls ein 24-jähriger Georgier, ein Freund der beiden. Er hat sie mit einem Ast erschlagen und als Motiv hat er damals angegeben Demütigung. Mehr konnte ich dazu nicht rausfinden. Ja.
Okay, Zurück zu unserer Toten, die da bei der Autobahn gefunden worden ist. Es gibt jetzt also dieses Bild von der Frau. Das ist mal ein wichtiger Schritt.
Absolut, ja. Es ist jetzt also Ende Jänner 2005, also knapp 3 Wochen, nachdem man sie gefunden hat. Und Witwer Backofen hat noch andere Details herausgefunden. Die Frau ist 1,75 groß, ca. 50 Kilogramm schwer. Ihr fehlt ein Backenzahn. Er wurde ihr ausgeschlagen. Sie hatte eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung und eine Entzündung im Schädel sowie eine Tuberkuloseerkrankung. Und im Zahnzement der Frau findet sie einen sogenannten Stressmarker. Das heißt, das Opfer soll zwischen dem 18. und 19. Lebensjahr schwer krank oder schwanger gewesen sein. Die Frau dürfte ihrer Meinung nach 25 oder 26 Jahre alt sein. Sie lässt aber die Spanne zwischen 23 und 28 offen. Und ein paar Monate vor ihrer Ermordung muss die junge Frau außerdem enormen Stress ausgesetzt gewesen sein.
Das war sehr interessant für mich, dass man gesagt hat, sie muss einer ziemlichen Belastung ausgesetzt worden sein. Und zwar kurz vor ihrem Tod. Sie litt unter den sogenannten Bruxismus. Unter Bruxismus versteht man das sogenannte Zähneknirschen.
Ah, ja.
Die Zähne waren abgeleiert, prima aneinander, Obenkiefer und Unterkiefer. Mhm. Und vor dem Tod muss sie irgendwo gewesen sein, wo sie deutschen Benzin eingeatmet haben.
Kiesel ist davon ausgegangen, dass die Frau vor ihrem Tod längere Zeit eingesperrt war, vielleicht sogar gefoltert wurde.
Mhm. Gefoltert. Da wird man jetzt natürlich sofort wieder an das abgeschnittene Ohr denken. Wir haben aber schon erzählt, dass dieses Ohr erst nach dem Tod von der Frau abgetrennt worden ist, nicht? Mhm. Ja, so oder so, die Frau muss ziemliche Qualen erlitten haben vor ihrem Tod. Und ja, dieses feste Zähneknirschen, das starke Unter- und Oberkiefer aneinanderreiben, das wird natürlich durch massiven Stress verursacht. Das nennt man Bruxismus?
Ja, genau. Und das hat man an den Zähnen ganz deutlich gesehen. Außerdem war die Frau extrem blass, meint Kiesel. Das ist jetzt im Jänner grundsätzlich nichts Besonderes, aber ihre Körperhautfarbe soll schon extrem auffällig fahl gewesen sein.
Okay. Jetzt weiß man also doch einiges mehr über diese verbrannte Frau. Es gibt die Gesichtsrekonstruktion, es können Datenbanken durchforstet werden. Dann gibt es Aufrufe natürlich in Zeitungen und im Fernsehen.
Und nichts tut sich.
Mhm.
Es meldet sich keine einzige Person, die angibt, die Frau zu kennen. Im Juni 2005 erfolgt dann eine weitere Schädelrekonstruktion, diesmal vom ORF in Auftrag gegeben.
Vom ORF? Vom österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
Ja, genau. Und zwar für das Wissenschaftsmagazin Modern Times. Die haben sich dem Fall damals gewidmet und diesmal wurde die Rekonstruktion von der Deutschen Uni Hildesheim durchgeführt. Und auch dieses Bild habe ich dir mitgebracht. Schau mal.
Mhm. Ah ja, das schaut jetzt deutlich mehr nach so einer herkömmlichen, bekannten plastischen Rekonstruktion oder Modellierung aus, nicht?
Ja.
Während die erste Rekonstruktion, die wir da gesehen haben, die ist ja rein am Computer gemacht worden.
Ja, genau.
Also gut, auf den ersten Blick, wenn ich mir das so anschaue, na, da schauen sich die beiden Bilder nicht wirklich ähnlich.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann vielleicht doch. Ich meine, beide haben dann doch dieses ovale Gesicht, die schmalen Lippen, das Gesicht generell eher kantig. Aber sehr unterschiedlich sind dann die Augenpartien und auch die Nase.
Ja, genau, so sehe ich es auch. Und auch mit diesem Bild geht man an die Öffentlichkeit. Und wieder heißt es, warten, ob sich jemand meldet.
Ja, okay. Und hat sich dann irgendjemand gemeldet?
Naja, es meldet sich tatsächlich ein Mann aus Deutschland, der eine Freundin nicht mehr erreichen kann. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass sie wieder in Bosnien lebt und dort geheiratet hat. Das hat sie aber dem Mann aus Deutschland nicht gesagt und den Kontakt einfach abgebrochen. Eine andere Spur führt dann nach Bulgarien. Eine bulgarische Prostituierte, die in Graz ihrer Arbeit nachgegangen ist und plötzlich verschwunden war. Doch sie konnte man in einem spanischen Bordell dann ausfindig machen.
Also gut, dann führen diese beiden Spuren auf jeden Fall schon mal ins Leere.
Ja, genau. Und nun kommt dann der nächste Ermittlungsschritt. Es wird ein Isotopengutachten durchgeführt. Und zwar beauftragt man damit die Universität München. Dort waren es damals die ersten Experten, die das gemacht haben. Wir hören dazu Dr. Christine Lehn. Sie erklärt hier in einem Telefonat, was ein Isotopengutachten genau ist.
Das T Ziel ist, dass man die geografische Herkunft bzw. die Aufenthaltsorte von Personen, von unbekannten Personen ermitteln kann. Und wir nehmen von diesen Personen, also den unbekannten Toten, entnehmen wir verschiedene Gewebe, die uns etwas erzählen über die ganze Lebenszeit der Person. Also zum Beispiel Zähne erzählen uns was über Kindheit und Jugend, weil die werden in Kindheit und Jugend gebildet und bauen dann nicht mehr um. Dann haben wir Haare oder Fingernägel, die wachsen kontinuierlich in den letzten Monaten oder auch Jahren vor dem Tod, je nachdem, wie lang die Haare sind. Also Haare wachsen so 1 Zentimeter pro Monat. Und Nägel wachsen auch über die letzten 5, 6 Lebensmonate. Und alles, was praktisch zwischen Ende der Jugend, also sozusagen Abschluss der Bildung der Zähne und wenige Monate vor dem Tod ist, das steckt in den Knochen.
Und im Fall der unbekannten Toten neben der Autobahn konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass sie oft Kartoffeln gegessen hat.
Mhm. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was dabei noch alles rausgekommen ist, vor allem im Hinblick auf das Herkunftsland von unserer unbekannten Toten.
Ja, und dazu hören wir gleich nochmal Ermittler Anton Kiesel.
Das Isotopengutachten war natürlich sehr wertvoll für uns. Natürlich, man konnte dann den Herkunftsort der unbekannten Frauenleiche eingrenzen. Und sie haben nachher auch ungefähr gesagt, sie muss bis zum 17. Lebensjahr in den GOS-Staaten, also wo sie wirklich herkommen ist, gewohnt haben, oder in Griechenland oder in Kroatien.
Also Herkunft, GOS-Staaten oder Griechenland oder Kroatien.
Das ist jetzt keine sehr konkrete Einschränkung, aber immerhin eine Richtung, ne? GOS. Zur Erklärung, das ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also die Nachfolgestaaten von der Sowjetunion damals, zum Beispiel Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Russland selbst natürlich und auch die Ukraine.
Genau, ja. Und das letzte halbe Jahr vor ihrem Tod soll sie nach Einschätzung der Experten der Uni München mit Sicherheit in Deutschland oder einem nahe angrenzenden Land mit starkem Durchzugsverkehr gelebt haben.
Spannend. Haben diese Informationen dann den Ermittlern irgendwie weitergeholfen?
Leider nein. Es melden sich zwar immer wieder Menschen mit Hinweisen, die dann natürlich überprüft werden. Also Kiesel spricht da von einem enormen Zeitaufwand durch diese Überprüfungen, die aber leider alle nicht zur Identität der Frau führen. Kiesel schließt an diesem Punkt auch einen Ehrenmord nicht aus, denn das wäre für ihn eine logische Erklärung, warum sich niemand meldet. Er hat damals sogar in einem Interview mit dem österreichischen Journalisten Hans Breitegger, der für die Kleine Zeitung arbeitet, Folgendes gesagt. Noch nie wurden bei Mordermittlungen in Österreich so umfangreiche technische und wissenschaftliche Untersuchungen angestellt. Es scheint, diese Frau geht niemandem ab.
Der Hans Breitegger, der ist doch bei Dunkle Spuren auch schon ein alter Bekannter.
Ja.
Der beschäftigt sich vor allem mit Fällen in der Steiermark und in Kärnten.
Genau, und er hat mich dieses Mal bei der Recherche unterstützt. So habe ich durch ihn zum Beispiel den Kontakt zum mittlerweile pensionierten Ermittler Anton Kiesel erhalten. Und natürlich wollte ich auch mit Breitegger selbst sprechen. Immerhin begleitet er den Fall als Journalist von Beginn an.
Ich bin Wiedler, freut mich sehr, dass wir uns kennenlernen.
Ich bin ein bisschen verfrüht, aber...
Ja, ich war es jetzt auch.
Nein, nichts, ausziehen, auslassen. Ja.
Okay, gut.
Wir haben ihn bei sich daheim in der Steiermark in seinem Haus besucht.
Vom Journalistischen her war das natürlich eine Geschichte, die mich vom ersten Tag weg bewegt hat, weil da unbekannte junge Frau... Frauenleiche gefunden wird und es geht nichts weiter. Diese Geschichte war eine der intensivsten Geschichten, die ich auf Jahre gezogen habe. Und es ist nichts weitergekommen.
Breitegger hat sich in dem Fall enorm engagiert und hat alles getan, was im Rahmen seiner journalistischen Tätigkeit möglich war.
Ich habe mir dauernd die deutschen Vermisstenfahndungen angeschaut, ich habe mir die Österreicher angeschaut, ich habe mir die Italiener, ich habe mir die Schweizer, ich habe Kontakte hergestellt, wo das dann in Kroatien erschienen ist, der Artikel in Slowenien erschienen ist, in der Schweiz erschienen ist, das war alles nicht zielführend. Es hat immer wieder Ansätze gegeben, aber es hat sich halt nichts getan.
Er beschreibt einen Moment, in dem Anton Kiesel und er kurz dachten, jetzt wissen wir, wer die Frau ist.
Eines Tages, da war der Toni Kiesel in der Ukraine, rufte mich an und sagt, hast du Aktenzeichen geschaut? habe ich geschaut gehabt. Und da haben sie gesagt, die Abgängige, die Mandy Miller. Mhm. Und das war wieder so identisch mit diesem rekonstruierten Kopf. Nicht? Und es war wieder nichts. Mhm. Es hat sie wieder als nicht richtig ausgehört. Und so ist das halt hin und her gegangen.
Also in der Sendung Aktenzeichen XY wurde das Foto einer Frau gezeigt, die vermisst wird. Aber es stellte sich dann leider heraus, dass es sich um jemand anderen handelt, nämlich um eine gewisse Mandy Müller und nicht um unsere steirische Tote. Also wieder nichts. Mhm.
Was sagt eigentlich die Staatsanwaltschaft zu dem Ganzen?
Ich habe natürlich versucht, mit der zuständigen Staatsanwaltschaft zu sprechen. Das ist in dem Fall die SDA Graz, aber dort hat man auf meine Anfrage bis heute nicht reagiert.
Echt jetzt? Warum reagiert denn die Staatsanwaltschaft hier nicht?
Das ist eine gute Frage. Darauf kommen wir im zweiten Teil aber noch näher zu sprechen. Ich habe dann etwas anderes gemacht und Ben Morak kontaktiert.
Ja, von dem haben wir beim letzten Fall hier bei Dunkle Spuren gehört. Das ist ein Journalist vom österreichischen Fernsehsender ATV.
Genau, er macht die Sendung ATV Ungelöst und er hat sich letztes Jahr auch mit dem Kriminalfall unserer unbekannten Toten aus der Steiermark beschäftigt. Da hat er ein Statement von Hans-Jörg Bacher, dem Sprecher der SDA Graz, ergattert und da dürfen wir jetzt kurz reinhören.
In diesem Verfahren wurde, wie es so schön heißt, in alle Richtungen ermittelt. Und wenn ich sage in alle Richtungen, dann stimmt das auch in diesem Fall genauso. Natürlich hatte man auch andere geklärte oder ungeklärte Mordfälle im Visier. Es ist zum Beispiel ein Fall aus Kärnten, wo eine Frauenleiche gefunden wurde, die dann später identifiziert werden konnte, auch hier überprüft und ob es einen Tatzusammenhang gibt.
Also gut, verstehe. Man hat jetzt also geschaut, ob es ähnliche Fälle gibt, um dem Täter auf die Spur zu kommen.
Genau. Und man muss wirklich erschreckenderweise nicht intensiv nach diesen suchen. In den Jahren nach der Auffindung unserer Toten häufen sich nämlich die Fälle von ermordeten, verbrannten Frauen in Österreich.
Wirklich?
Ja.
Das heißt also, in dem Fall könnte das jetzt ein Serienmörder gewesen sein.
Ja, Stefan, das hält man an diesem Punkt für durchaus möglich.
Von welchen Fällen, die unserem jetzt ähnlich wären, sprechen wir eigentlich?
Also insgesamt sind es 5 Fälle, die sich ähneln. Beginnend mit unserem Opfer am 9. Jänner 2005. 2 Jahre danach, am 6. August 2007, findet ein Spaziergänger neben einem Feldweg in Aspern an der Zeier in Niederösterreich eine unbekleidete weibliche Leiche. Ihre Hände sind im Bereich der Handgelenke abgehackt. Am Fundort wird sie angezündet. Es handelt sich um die 23-jährige, in Wien als Prostituierte registrierte Tschechin Katerina Wawrowa. Der Täter macht mit der Frau das, was Kriminalpsychologen Übertöten nennen. Also er tut viel mehr, als notwendig wäre, um sie umzubringen. Sie wurde erschlagen und mit zahlreichen Messerstichen getötet. Der Täter trennt der Frau beide Hände ab und lässt sämtliche Kleidung, Schmuck und persönliche Gegenstände verschwinden. Und auch beim Verwischen der Spuren wollte er wohl auf Nummer sicher gehen. Er verwendet so viel Benzin, dass es rund um die Fundstelle brennt.
Okay, da erinnert jetzt aber wirklich vieles an unsere Unbekannte in der Steiermark.
Ja, und es geht weiter. Im Oktober 2008 entdeckt ein Mountainbiker im Stadtwald von Völkermarkt in Kärnten, nahe der A2, eine nackte weibliche Leiche. Die Frau wurde erschlagen, erwürgt und erschossen. Ihr wurde mehrmals in den Kopf geschossen sogar und anschließend wird sie mit Benzin angezündet. Hier sagt der damals zuständige Mordermittler Sigrid Kartolnik, es ist ein Fall von Übertötung, den es in Kärnten noch nie so gegeben hat. Die Vorgehensweise des Täters gleiche einer Hinrichtung. Die Tote ist die Italienerin Anna Todde, 49 Jahre alt.
Erschlagen, erwürgt und noch erschossen. Das ist echt unfassbar.
Ja.
Was ist eigentlich noch alles passiert, Yvonne?
Naja, es geht dann weiter am 30. Mai 2010. Da finden Arbeiter auf einem Güterweg bei Hohenruppersdorf in Niederösterreich eine nackte, halb verbrannte Tote. Todesursache: Schädelhirntrauma. Erlitten durch 2 wuchtige Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf. Die Frau dürfte bis zu 24 Stunden vor dem Auffinden getötet worden sein, bevor sie dort abgelegt wurde. Sie wurde mit Benzin überschüttet und angezündet. Es handelt sich um die 24-jährige Bulgarin Petja Filkova. Sie war seit 2 Jahren als Prostituierte auf der äußeren Mariahilfer Straße in Wien tätig.
Den Straßenstrich gibt's halt nicht mehr, aber ja. Sie war wie die erste Frau, die Katharina Wawrowa, auch eine Prostituierte, die wirklich brutal ermordet worden ist. Gibt es jetzt noch einen Fall?
Ja, eine haben wir noch. Dann haben wir die fünf alle zusammen. Und zwar am 20. Juli 2010 findet man in Nickelsdorf im Burgenland nahe der Bundesstraße 10 und der A4 eine weibliche Leiche. Die Frau war mit einem harten Gegenstand erschlagen und verbrannt worden. Sie weist massive Kopfverletzungen auf und laut Norbert Janitsch vom Landeskriminalamt Burgenland dürfte sie am Fundort abgelegt und mit Benzin übergossen worden sein. Dann zündet der Täter sie an. Im Umfeld des Fundorts ist das Areal auf mehreren hundert Quadratmetern verbrannt. Die Leiche ist nur noch mit einer Bluse und einem BH bekleidet. Es handelt sich um die 72-jährige Lydia Dobier.
Da gibt es natürlich schon einige Unterschiede, aber sogar mir als Laien fallen die Ähnlichkeiten auf. Modus operandi, übertöten, ablegen, anzünden. Eigentlich Wahnsinn, wie brutal das Ganze passiert ist. Und alle sind dann ziemlich abgelegen, in der Nähe von Autobahnen allerdings abgelegt worden. Dann fehlen einige Körperteile, einige von den Frauen sind nur halb bekleidet. Das heißt also, wir haben fünf ähnliche Frauenmorde in einem Zeitraum von ungefähr 5 Jahren zwischen 2005 und 2010. Ja, die Ermittler, die prüfen natürlich intensiv, ob es sich da vielleicht um denselben Täter gehandelt haben kann.
Genau. Da es markante Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sich vielleicht um einen Serientäter handeln könnte, wird die SOKO Frauenmorde des Bundeskriminalamtes gegründet. Die Mordermittler von der Steiermark, Kärnten, Burgenland, Wien und Niederösterreich gehören dieser Sonderkommission an. Eingebunden ist auch ein deutscher Profiler, der eindeutig Zusammenhänge erkennt. Und auch der renommierte österreichische Kriminalpsychologe Reinhard Haller beschäftigt sich mit dem Fall und laut ihm deutet viel auf einen Serienmörder hin. Also er hat damals in einem Interview gesagt, es ist schwer, einen Serienkiller zu fassen, der hinterlässt in der Regel keine Spuren. Man kann hier nur ein Stück weit auf den Kommissar Zufall hoffen. Es wird also nun verstärkt in die Richtung Serientäter ermittelt. Aber auch hier kommt man einfach nicht weiter. Und plötzlich passiert etwas. Unser Fall nimmt jetzt endlich eine Wende. Dazu hören wir zuerst den Journalisten Hans Breitecker.
2012, kann ich mich noch genau erinnern, war ich mit der Ministerin, damals in Thailand. Und da war der Franz Lang dabei, als BKA-Chef. Und wie ich halt das immer wieder bei anderen Leuten auch gemacht habe, habe ich ihn halt angesprochen auf die neuesten Ergebnisse in den Ermittlungen, ob es da was gibt. Und dann hat er so gehört, dass die Identität ist, haben wir vorige Woche klären können. Das war natürlich ein Hammer für mich. Nicht? Und darum sah die Kärntnerin, es ist ja im Völkermarkt auch eine Italienerin erschossen worden. Die zwei Geschichten haben nicht zusammengehört, was man zuerst vermutet hat. Aber derselbe Beamte hat beide Identitäten klären können dann. Nicht? Die sind beide, von beiden sind Fingerabdrücke in Italien eingelegen. Waren nur so schlampert, dass sie das nicht gleich abgeklärt haben.
Hans Breitecker erfährt also im Jahr 2012 auf einer Dienstreise in Thailand, wo der damalige Chef des Bundeskriminalamtes dabei war, dass die Identität der Frau geklärt worden ist.
Das ist so wahnsinnig. Aber er sagt auch, dass hier richtig schlampig gearbeitet worden sein soll. Wen oder was meint er damit eigentlich?
Ja, Breitecker meint damit, dass die Italiener schlampig gearbeitet haben. Aber hören wir zuerst einmal, was Ermittler Anton Kiesel dazu sagt.
Es hat sich nichts getan. Die Erklärung kam dann im Jahre 2012. Da ist ein Kollege der italienischen Polizei in Pension gegangen. Ja. Seine Kollegen haben natürlich den Tisch aufgeräumt und haben gesehen, dass unsere Unterlagen dort liegen. Von diesen Kollegen wurden unsere Unterlagen dann in Augenschein genommen und die konnten dann die unbekannte Tote identifizieren. Also der Kollege hat 7 Jahre unsere Arbeit nicht überprüft. Das war natürlich für mich schon was Unverständliches. Ja. Aber es ist einmal so, wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Und über unseren Verbindungsbeamten sind wir sehr weitergekommen. Die hat die notwendigen Kontakte hergestellt. Und wir haben dann in naher Zukunft mit unserem wirklichen Hofgott beginnen können. Nachdem wir die Leiche identifizieren konnten.
Ich habe mir dann noch einmal ganz genau erklären lassen, was da in den Jahren zwischen 2005 und 2012 ermittlungstechnisch schiefgegangen ist.
Ja, das Ganze klingt auf alle Fälle nach einem unglaublichen Fiasko, bei dem echt viel Zeit verloren gegangen ist.
Ja, so ist es. Die Identität unserer Toten aus der Steiermark hätte offenbar schon 7 Jahre früher geklärt werden können, wenn die italienische Polizei nicht so oberflächlich gearbeitet hätte. Die Österreicher haben ja über Interpol und Europol die Fahndung weitergegeben, samt DNA-Spur und Fingerabdruck. Das wurde an die Nachbarländer verschickt und die Italiener haben das damals aber einfach nicht abgeglichen mit ihrer Datenbank, sagt Kiesel, und den Fall stattdessen liegen gelassen. 2012 passieren dann 2 Dinge. Einerseits geht der, unter Anführungszeichen, schlampige Italiener in Ruhestand. Andererseits kommt ein neuer österreichischer Verbindungsbeamter nach Rom, der sehr engagiert ist. Das heißt, dort in Italien arbeitet jetzt ein neues Team.
Ja, das möchte ich ganz kurz erklären. Ein österreichischer Verbindungsbeamter, das ist also ein Beamter, der, wie der Name schon sagt, als Bindeglied fungiert zwischen den österreichischen und in dem Fall den italienischen Polizeibehörden.
Genau. Und dieser neue Verbindungsbeamte schaut sich alles zu unserem Fall noch einmal an. Er schaut sich aktuelle Vermisstenfälle an, in der Hoffnung, dort etwas zu finden, aber nichts passt zu unserer Toten. Und er hört aber an diesem Punkt nicht auf zu suchen. Er schaut sich jetzt nämlich auch noch andere Vermisstenfälle an, nämlich jene, die eigentlich als geklärt gelten, weil die Frauen wieder gefunden wurden oder von selbst wieder aufgetaucht sind. Und jetzt kommt's. Er stößt dann auf Folgendes. Im Jahr 2004, also ein Jahr vorher, wurde eine junge Ukrainerin in Venedig als abgängig gemeldet, von ihrem Lebensgefährten. Sie ist dann nach einiger Zeit aber wieder aufgetaucht und sie ist damals selbst zur Polizei in Italien gegangen und hat gesagt, sie suchen mich, aber ich bin wieder da, alles gut. Und von dieser Frau hatten die Italiener einen Fingerabdruck im System. Und der neue Verbindungsbeamte hat unseren Fingerabdruck von der Toten in der Steiermark mit dem dieser jungen Ukrainerin verglichen. Und es gab eine Übereinstimmung. Das ist unsere Tote.
Das heißt, Sie haben den Fingerabdruck in Italien zuerst überhaupt nicht abgeglichen?
Ja.
Und das 7 Jahre lang? Also hätte man eigentlich die Identität von dieser Frau schon im Jahr 2005 klären können? Was ich höchstwahrscheinlich auch sehr massiv auf die Ermittlungen ausgewirkt hätte. Und so ist so wahnsinnig viel Zeit verstrichen. Aber gut, auch wenn das Ganze jetzt wirklich viel zu lange gedauert hat. Immerhin, nach 7 Jahren ist jetzt die Identität von unserer Toten geklärt, richtig?
Ja, das ist richtig. Dass man sich jetzt schlussendlich diese geklärten Fälle angeschaut hat, das war der Gamechanger. Es gibt nun einen Namen und unsere Tote heißt Olga Tarkivska. 1982 in der Ukraine geboren.
Ja, und wer diese Olga Tarkivska ist und was vor ihrem brutalen Mord alles passiert ist, das hört ihr dann in der nächsten Folge zu diesem Fall. Außerdem werden wir weiter der Frage nachgehen, wer hinter der Tat stecken könnte. Wir werden eine interessante Zeugin kennenlernen und wir werden hören, wie die Ermittlungen dann weiter verlaufen sind. Wir danken Hans Breitegger für seine Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall, genauso wie dem Ermittler Anton Kiesel und dem Journalisten Ben Morak sowie seinem Team. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns vielleicht auch auf Instagram. Instagram.com/dunkle Spuren. Da haben wir wieder jede Menge zusätzliches Material für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Die Reporterinnen sind Valerie Gripp, Yvonne Wiedler und Anja Antonius. Schnitt Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Diri. Social Media Daniela Sonn. Die Titelmusik von Tobias Schützenberger. Produziert von Lena Heimetzberger und Dominik Kanzian. Nach einer Idee von Elias Nabmesnik.